Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Eine neue Woche und eine neue Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur von Reise von Neuen.
Und mit der Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
Christian, wen hast du denn diese Woche vor das Mikro bekommen, bei dem du sagst, ja, endlich können wir über dieses Thema sprechen?
Ja, einen ganz spannenden Branchenbeobachter. Professor Dr. Thorsten Kirstges ist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Marketing und Tourismuswirtschaft an der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. Und er beobachtet die Reisebranche schon seit langem. Und mit ihm habe ich mich ein bisschen über die Perspektiven unterhalten und ganz am Schluss auch noch über mögliche Entwicklungen, die sich für den Reisevertrieb künftig ergeben könnten.
Wer ihn schon mal live erlebt hat, weiß, dass er auch gerne mal polarisiert. Ich freue mich also umso mehr, dass wir jetzt reinhören können in das Gespräch der Woche. Bitteschön.
Hallo Thorsten.
Grüß dich, Christian.
Du hast vor rund einem Jahr gesagt, wenn die Deutschen alle Freiheiten zurückhaben, und damals war es ja noch so, dass ein starker Trend zu Deutschlandreisen oder zu Reisen innerhalb Deutschlands vorherrschte, was nicht zuletzt damit natürlich zusammenhing, dass man woanders gar nicht so leicht hinkam. Aber du hast gesagt, wenn die Deutschen also alle Freiheiten wieder haben, dann werden sie mit ihrem Reiseverhalten nahtlos an 2019 anknüpfen. Das hat sich ja offensichtlich für den abgelaufenen Sommer auch genau so bewahrheitet. Es gab zwar im Inland auch ein hohes touristisches Aufkommen, aber es sind auch wieder sehr viele Leute in die klassischen Urlaubsziele gereist. So, und nun stehen wir vor einem Winter, der ja mit vielen wirtschaftlichen Fragezeichen für viele Menschen behaftet ist. Inflation, hohe Energiepreise, weltweite Unsicherheiten und so weiter. Würdest du denn davon ausgehen, dass sich diese Prognose auch für 2023 aufrechterhalten lässt?
Also zunächst freue ich mich, dass du das so erkannt hast, dass also meine Nostra-Turi-Fähigkeiten hier tatsächlich Früchte getragen haben und wir tatsächlich das erreicht haben, was ich vor 2 Jahren vorausgesehen habe. Im Reiseverhalten, das also quasi wieder anknüpft an das, was 2019 war. Für viele muss man sagen, vielleicht auch leider, weil auch das Fliegen natürlich wieder so zugenommen hat. Und manche Kollegen hatten ja prognostiziert, nach Corona wird jetzt auch kein umweltschädliches Fliegen mehr in dem Ausmaß stattfinden und so weiter. Also da bin ich leider auf der richtigen Linie geblieben. Das heißt, es hat sich wieder genauso ergeben. Wir haben da also keine gewaltigen Veränderungen. Die Branche ist seitdem aber, oder eigentlich schon seit 3-4 Jahren, in einem richtigen Dauerkrisenmodus, so würde ich das mal nennen. Eigentlich fing das in meinen Augen an mit der Thomas Cook-Insolvenz im September 2019. Hat viel Verunsicherung gebracht für die Kunden, gab viele schlechte Schlagzeilen in den Publikumsmedien. Dann ging das nahtlos über in die Corona-Jahre mit sehr restriktiven staatlichen Maßnahmen, von denen du gerade auch gesprochen hast, oder was ja dann die Frage war, wie wird sich das auswirken. Jetzt im Nachhinein bekommt man ja mit, dass manche staatlichen Maßnahmen nicht rechtens waren. Ich erinnere an das Parkbank-Urteil ganz aktuell jetzt bezogen auf Bayern. Aber das nützt der Branche alles nichts. Das heißt, da waren restriktive Maßnahmen. Dann gab es das Chaos im letzten oder in diesem Sommer mit Flügen, Verspätungen, Ausfällen, das Kofferchaos und so weiter. Und schließlich dann die Ukraine, der Ukraine-Krieg und die daraus folgenden Energiepreissteigerungen und die wieder daraus folgenden inflationären Tendenzen. Das heißt, eigentlich sind wir seit Jahren in so einem Dauerkrisenmodus. Und deswegen ist es ja eigentlich umso überraschender, dass die Nachfrage tatsächlich in 2022 wieder in etwa dem entspricht, was man 2019 hatte. Also die, ich sag's mal so ein bisschen pathetisch, wiedergewonnene Reisefreiheit der Deutschen tatsächlich dazu führte, dass sie wieder reisen. Jetzt aber der Ausblick natürlich, wie ist das? Wir haben selbstverständlich eine hohe Inflation, Energiepreissteigerung, die für den Einzelnen noch nicht in vollem Umfang absehbar sind. Das heißt, ich weiß noch nicht, was ich denn Ende 22 oder auch 23 jetzt in meinem Haushaltsbudget noch übrig habe für Reisen. Das ist eine große Unsicherheit. Das heißt, diese Unsicherheit, die eigentlich schon begonnen hat mit Thomas Cook, sage ich mal, und die Branche seit 3, fast 4 Jahre jetzt begleitet, diese Unsicherheit, besteht weiterhin, besteht fort, und zwar diesmal sehr stark im finanziellen Bereich. Für viele Bevölkerungsschichten wird es bedeuten, dass sie tatsächlich erstmal sparen müssen, aufs Geld gucken müssen. Und es wird im Zweifelsfalle auch die Urlaubsreise treffen. Wir hatten in vielen Jahren immer wieder die Kernaussage, dass der Deutsche nicht unbedingt am Urlaub spart, sondern wenn, dann vielleicht ein bisschen im Urlaub spart. Also das heißt, das Reisen, Deutscher als Reiseweltmeister, war über Jahre eigentlich immer gesetzt. Das heißt, man macht auf jeden Fall mindestens mal einen Urlaub, vielleicht auch zwei oder sogar drei mit einem Kurzurlaub im Jahr. Und das ist wirklich die Frage, wie wird sich das angesichts der knappen Finanzen, die jeder Einzelne doch irgendwo spürt, jetzt in 2023 fortsetzen. Also ich glaube, es wird einige Bevölkerungsschichten tatsächlich treffen, aber ich sage es mal vielleicht so ein bisschen sarkastisch, viele von denen, die ohnehin nicht viel gereist sind, also eher die Bevölkerungsschichten, die ohnehin ein knappes Urlaubsbudget haben und sich nicht regelmäßig eine Reise leisten können. Denn wir haben ja auch zu normalen Zeiten vor Corona 20-25% der Deutschen, die nicht in Urlaub fahren im Jahr. Also dieser Anteil wird auch weiterhin, sage ich mal so platt, nicht in Urlaub fahren, jetzt eher noch weniger nicht in Urlaub fahren können, weil das Geld ja noch knapper wird. Aber es gibt eben auch durchaus noch Bevölkerungsschichten, die trotz der verteuerten Energiepreise und trotz der ansonsten gestiegenen Preise aufgrund der Inflation Geld und auch Lust natürlich haben, in Urlaub zu fahren. Und die können sich es auch weiterhin leisten. Von daher sehe ich da also zwei Tendenzen. Einmal Leute, die noch mehr sparen müssen in der Bevölkerung, was vielleicht dazu führt, dass die Reiseintensität dann nicht mehr ganz die 80%, sondern vielleicht nur noch die 75% halten wird, die wir vor Jahren ja auch schon hatten. Und wir lagen mal über 75% Richtung 80. Also das könnte eine Tendenz sein, so ein gutes Viertel oder ein Viertel oder vielleicht auch ein bisschen weniger, die nicht mehr verreisen können und wollen wegen des Geldes. Aber trotzdem noch ein Großteil der Deutschen, die sagen, ich kann trotzdem noch verreisen. Es gibt durchaus wohlhabende Bevölkerungsschichten, zu denen zähle ich uns beide natürlich auch so knapp am Rande noch, die sich also einen Urlaub leisten können, weiterhin. Vielleicht im Urlaub ein bisschen sparen, vielleicht nicht mehr ganz so lange, also ein bisschen kürzer reisen, vielleicht nicht mehr so viel ausgeben, vielleicht nicht mehr ganz so weit. Da kann man dann ein bisschen umschichten. Aber ich denke, auch 2023 wird noch gereist werden.
Gilt denn deiner Einschätzung nach die Tatsache, dass viele Leute nicht mehr so viel Geld in der Tasche haben, so bestimmte Marktsegmente besonders treffen? Also mir fällt da jetzt beispielsweise das untere Preissegment ein, ja. Wo ja eben die Menschen, deren Geldbeutel nicht so prall gefüllt waren, im Wesentlichen unterwegs sind oder gewesen sind, je nachdem. Oder beispielsweise so Sachen wie Zweit- oder Dritturlaub könnten ja auch potenziell betroffen sein. Wie schätzt du das ein?
Ja, genau. Ich denke, da muss man stark differenzieren. Also pauschale Aussagen, die man ja manchmal so liest, so es wird wieder genauso gereist wie 2019 oder es wird jetzt weniger gereist oder nicht mehr gereist. So pauschale Aussagen, die treffen die Realität nicht. Man muss da, glaube ich, stark differenzieren. Und es gibt meines Erachtens eher die klassischen Warmwasser-Pauschalreiseziele oder Pauschalreiseangebote, so also 14 Tage nur in die Wärme und das möglichst günstig, die werden stärker leiden, weil sie eher die Schichten noch ansprechen, die mehr aufs Geld gucken müssen, als zum Beispiel hochwertige Spezialreisen. Nicht, wenn man sich die Zahlen von manchen Spezialveranstaltern anschaut und die auch glaubt, davon gehe ich mal aus, dann sind da durchaus wieder positive Entwicklungen da. Die kosten natürlich nicht 700 Euro für 14 Tage mit All Inclusive oder sowas. Das gibt's da natürlich nicht. Sondern da liege ich bei Reisepreisen, die liegen dann irgendwo bei 2.000, 3.000 oder auch mehr. Aber wer diese Reisen macht und sie sich vor 2019 leisten konnte, der kann sie sich wahrscheinlich auch noch 2023 leisten. Dem wird zwar eine Verdopplung der Energiepreise von, ich sag mal, einer Hausnummer 1.000 Euro im Jahr auf 2.000 Euro im Jahr auch nicht glücklich stimmen. Aber die bringen ihn nicht um. Deswegen verzichtet er nicht auf eine Reise, die ohnehin 4.000 kostet. Pro Person vielleicht. Ne? Mhm. Das heißt, man muss da stark differenzieren. Kurzreisen, denke ich auch, sind die, die auch drunter leiden werden. Die Drittreise, die Viertreise. Mal ein Musicalbesuch verbunden mit einer Städtereise. Ja, das sind ja Kosten, die man für ein Wochenende auch schnell bei 1.000, 2.000 Euro für eine Familie beispielsweise liegen. Ich denke, da wird man eher sparen in dem Bereich, weil es ein relativ kurzzeitiges Vergnügen ist, was pro Vergnügungsstunde gerechnet sehr teuer ist im Vergleich zu einem längeren Urlaub. Skireisen ist noch sehr fraglich, wie das in diesem Winter läuft. Im Moment melden viele Skigebiete eine hohe Nachfrage wieder oder rechnen mit einer guten Nachfrage. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wir haben den Skiurlaub auch schon gebucht vor einigen Monaten, dass das doch ordentlich teurer geworden ist. Und bei einer Skireise haben wir nicht nur einen Faktor, also nicht nur die Unterkunft, sondern wir haben Unterkunft. Wir haben den Skipass, der sehr teuer geworden ist. Wir haben vielleicht die Skischule, die ich brauche für die Kinder. Wir haben die Skiausrüstung, die ich brauche für mich oder für die Kinder. Und wir haben die Anreise mit höheren Benzin- oder Dieselpreisen, weil mit der Bahn und Gepäck und so ist das ein bisschen schwierig, in die Skigebiete zu kommen. Also da multiplizieren sich die Inflationseffekte, sodass man natürlich schnell mal bei einer Größenordnung von 10% liegt, Inflationssteigerung gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf verschiedene Faktoren. Also da gibt es Reisen, an denen man wahrscheinlich eher ein bisschen sparen wird. Oder noch ein Beispiel, was man so gerne als Snowbirds bezeichnet, also die Langzeiturlauber, die über den Winter auch mal so 6, 8 oder 10 Wochen weg können, weil sie schon in Rente sind oder so. Das ist jetzt kein riesiger Markt, aber trotzdem einer, der, glaube ich, auch einigermaßen stabil ist, weil die Leute, die sich das leisten konnten vor 2 Jahren, die können sich jetzt auch noch leisten.
Okay, du hast ja eingangs gesagt, dass sich die Branche seit der Thomas Cook-Pleite im Herbst 2019 in so einer Art dauerhaftem Krisenmodus befindet. Wenn man das noch ein bisschen weiter ausdehnen wollte, könnte man es vielleicht sogar zurück bis zur Air Berlin-Pleite spannen, den Bogen. Ja. Und mir ist dabei eingefallen, es gibt ja wahrscheinlich gar nicht so wenige Menschen, die jetzt, wenn sie eine Flugreise antreten wollen, gleich mehrfach auf die Nase gefallen sind damit. Ne? Ja. Also nach der Air Berlin-Pleite gab es für manche Menschen einfach erstmal nicht das Geld zurück, davon abgesehen, ja, ob der Flug stattfand. Nach der Thomas Cook-Pleite wieder derselbe Effekt. Dann mit Beginn Corona mussten Reisen storniert werden, aber viele Menschen haben auch da lange auf ihr Geld gewartet. Und jetzt hatten wir im vergangenen Sommer den sprichwörtlichen Chaos-Sommer an den Flughäfen und bei den Airlines, wo manche Menschen wahrscheinlich mehrfach in den vergangenen Jahren von solchen Effekten betroffen waren. Glaubst du, dass das einen Einfluss auf die Nachfrage haben wird oder bleiben die Menschen unentwegt?
Ich darf noch ergänzen, auch wenn sie nicht persönlich betroffen waren, haben sie es aber mitgekriegt. Also jeder kennt irgendeinen, dessen Koffer weg war. Jeder kennt über 7 Ecken einen, der sein Geld nicht zurückgekriegt hat oder erst mit Monaten Verspätung. Und die Medien, die klassischen Publikumsmedien, haben ja ausführlich darüber berichtet und auf die Branche gehackt. Und somit denke ich, dass die Branche einfach doch, der Tourismus generell, ein Imageproblem hat und in gewisser Weise nicht mehr sexy ist. Also diese Sexiness, die man vielleicht irgendwo hatte beim Thema Urlaub, Reisen, ferne Welten, ferne Länder, die ist irgendwie ja abhanden gekommen. Die ist, also das positive Image ist futsch, ne? Sondern Tourismus schlagen viele die Hände über den Kopf zusammen und denken eben an all die Dinge, die du gerade aufgezählt hast. Wartezeiten, Ärger, Reklamationen, Geld, Zeit, Verlust und so weiter. Und das ist ein großes Problem, denke ich, in der Nachfrage. Also was die Leute irgendwie schon ein Stück vielleicht kritisch, skeptisch werden lässt gegenüber der Branche, aber auch im Arbeitsmarkt. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf kommen, was das auch für den Arbeitsmarkt bedeutet. Aber ich denke, die Branche ist gut beraten, jetzt gerade auf dieses Vertrauen wieder zu setzen, dieses Vertrauen aufzubauen, was ja faktisch in vielfacher Hinsicht überhaupt nicht gebrochen wurde, muss man ja auch wissen. Ja? Mhm. Wenn ich mir die Reisebüros anschaue, die gerade in den Zeiten Corona und in den Zeiten Kofferchaos, Flugchaos ja enorm die Kunden unterstützt haben und Vertrauensfaktor waren, dann haben sie ja alles dafür getan und vielfach auch sehr gut getan, um die Probleme, die ja nicht hausgemacht waren in den Reisebüros oder auch nicht mal bei den Veranstaltern teilweise, für die Kunden abzumildern. Aber das Image, was nach draußen ging, dafür sorgen eben viele Publikumsmedien, ist nicht so, die Tourismusbranche kümmert sich um ihre Urlauber, die Tourismusbranche macht wirklich alles, damit es trotz Problemen immer noch funktioniert. Holt auch Gäste zurück, um Air Berlin jetzt mal zu nehmen, ja, wo ja auch viele gestrandete Gäste dann zurückgeholt wurden von anderen. Nein, nicht das Image geht drüber, sondern das Image, was, glaube ich, eher verhaftet ist, Chaosbranche. Chaosbranche, ja, und dann oftmals noch teurer geworden und nichts mehr schönste Wochen des Jahres. So. Und das ist wirklich ein Problem, was aber auch eine Stärke werden kann, zum Beispiel auch für die klassischen Reisebüros, die ja seit 30 Jahren, seitdem ich in der Branche aktiv bin, immer wieder totgesagt wurden und trotzdem immer noch leben in Deutschland.
Du hast eben erwähnt, dass das ja sich verschlechternde Image des Urlaubs oder auch der Reisebranche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat. Lässt sich das so zusammenfassen, dass wenn Urlaub nicht mehr richtig sexy ist, dann die Reisebranche auch als Arbeitgeberin nicht mehr so sexy ist?
Ich denke schon. Also ich glaube, man arbeitet gerne für eine Branche, wo man dann ein positives Staunen auch bekommt. Wow, du bist im Tourismus, du arbeitest für die Firma XY, ich will jetzt keinen Namen nennen. Wow, ja, so. Und vor Jahren war es ja so, du arbeitest für einen Rüstungskonzern, um Gottes Willen. Ja, so, und dieses Image einer Branche spielt meines Erachtens für die Attraktivität dann als Arbeitgeber durchaus eine Rolle. Das ist aber nicht der Hauptpunkt, sondern auch ein Punkt. Das Problem ist ja tatsächlich auch, dass die Branche zwangsweise abbauen musste, Personal abbauen musste. Und dass viele auch sich abgewandt haben von der Branche hin zu anderen Branchen, wo sie dann zwangsläufig dann unterkommen mussten, weil sie im Tourismus kein Auskommen mehr bekommen haben innerhalb dieser Corona-Zeit. Und so haben wir also ein schlechtes Image und dann auch noch faktisch natürlich den Effekt der Entlassung oder der Freistellung oder des Weggangs von vielen Arbeitskräften aus der Branche. Und so ist der Personalmangel tatsächlich ein Problem. Und die fehlende Attraktivität, sich zu bewerben, sehen wir an den vielen Annoncen. Das sieht man ja bei euch in den entsprechenden Newslettern, das sieht man auf allen möglichen Seiten und Medien, wie händeringend die Branche in allen Ebenen Führungskräfte, aber auch operative Mitarbeiter sucht. Aber das merken wir auch in den Hochschulen zum Beispiel. Die Bewerberzahlen auf Studienplätze im Tourismus sind rapide eingebrochen. Ich bin ganz beruhigt, dass es nicht nur bei uns in Wilhelmshaven so ist, sondern auch bei anderen Hochschulen offensichtlich, weil die Branche einfach nicht mehr so attraktiv ist und man auch nicht mehr dieses, vielleicht als Arbeitnehmer oder potenzieller Arbeitnehmer, Studierender, dieses Vertrauen hat, in der Branche gut unterkommen zu können und vernünftig Geld zu verdienen. Das konnte man sowieso nie, okay, aber zumindest gut unterzukommen und einen stabilen Job zu haben. Das ist irgendwo weg und deswegen dieser Personalmangel, das ist wie so ein Teufelskreis, führt natürlich wieder dazu, dass Probleme und Krisen, wenn sie denn auftreten, nehmen wir mal das Beispiel Kofferchaos jetzt im Sommer, was ich auch selbst erlebt hatte, natürlich verstärkt wird, ne? Weil niemand mehr da ist, der sich um die Probleme dann wirklich operativ auch kümmern kann. Andererseits ist dieses Problem auch nicht ganz neu, das gibt es ja schon seit Jahren, ist zum Teil auch hausgemacht, Stichwort eben wegen der geringen Entlohnung bei uns in der Branche im Vergleich zu anderen Branchen. Ich sage meinen Studenten immer, wenn er Geld verdienen wollt, dann geht lieber bei Daimler-Benz ans Fließband, da habt ihr mehr als Führungskraft, Einsteigerführungskraft im Tourismus. Das ist die hohe Arbeitsbelastung, ja, da zählt Wochenendarbeit dazu, da zählt es, ich kenne das von mittelständischen Unternehmen vor allen Dingen, ja, da wird das Notfallhandy natürlich den Mitarbeitern reihum umgegeben, dass man auch nachts um 1 Uhr noch erreichbar ist und am Sonntag und so weiter. Das zählt aber auch sowas wie, was ich mitbekomme, schlechtes Bewerbermanagement, also gerade im Mittelstand kriege ich das immer wieder mit, auch von Studierenden. Da wird gar nicht richtig reagiert auf Bewerbungen, da gibt es kein Feedback und so weiter, da werden die Unterlagen nicht mehr zurückgeschickt. Das sind so händische Fehler im Bewerbermanagement, die natürlich auch nicht besonders toll dann kommen, ne? Spricht sich ja auch rum. Und auch das kriegt man mit, vieles hängt einfach an den Führungskräften. Also ich sag's mal so ganz platt, teilweise suboptimale Führungskräfte, die vielleicht aus dem Druck des Tagesgeschäfts heraus auch nicht die Muße und die Kompetenz haben, sich um das Thema Mitarbeitermotivation zu bemühen, intensiver zu bemühen. Ne? Kurzum, ein Teil der Personalprobleme kommt übers Image. Ein Teil kommt sicherlich, weil die Branche in Krisenzeiten Personal abbauen musste. Ich sag mal auch schuldlos. Die Krise war nicht hausgemacht. Aber ein Teil kommt auch durch hausgemachte Probleme.
Wir sehen, die Zahl der Baustellen ist richtig groß. Heißt aber natürlich im Umkehrschluss auch, wenn sich jetzt ein junger Mensch dafür entscheidet oder entscheiden kann, in die Tourismusbranche zu gehen, dann hat er eigentlich ganz gute Karten, ne?
Im Moment optimal, ne? Also ja. Wenn jetzt jemand einen Job sucht, egal ob in unterer Ebene oder auch in höherer Ebene, die Branche sucht händeringend. Ich denke, das wäre eigentlich jetzt gerade die Zeit zu sagen, Leute, geht in die Tourismusbranche, werde ich mit Sicherheit gebraucht nach einer entsprechenden Ausbildung. Andererseits, auch das stellen wir natürlich fest, die Generation, die jetzt in Richtung Studium oder Arbeitsmarkt drängt, ist extrem verwöhnt, ich sage das mal so ein bisschen platt, und hat hohe Ansprüche, ohne erstmal bereit zu sein, in Vorleistung zu treten. Ne? Das kann sie sich auch leisten, weil der Arbeitsmarkt so ist. Also zu meiner Generation oder Generationen danach, auch zu deiner Generation wäre das
gar nicht. Wir sind ein Jahrgang, mein Lieber.
Wir wären so auf die Schnauze gefallen, ja. Richtig. Die alten weißen Männer wären so auf die Schnauze gefallen, weil wir im Wettbewerb mit anderen standen und es gar nicht leisten konnten, erst mal im Vorstellungsgespräch zu fragen, wie sieht's denn aus? Und das ist keine Fake-Story, habe ich von Personalern aus mittelständischen und größeren Unternehmen gehört, dass die Bewerber dann sagen, also 4 Tage im Büro ist okay, ja, da komme ich vielleicht noch. Und wie sieht es dann auch mit diesem und jenem Goodie und so weiter aus? Ne? Also die Anforderungen sind extrem hoch, können sie im Moment auch sein, weil der Arbeitsmarkt im Moment so ist, dass wir ja wirklich einen Arbeitnehmermarkt haben, sage ich mal. Also die bestimmen die Konditionen ein Stück weit. Das kann sich aber irgendwann auch wieder rächen, wenn die Situation sich ändert. Aber im Moment auf jeden Fall kann man nur sagen, Tourismus ist eigentlich eine Branche, die gerade aktuell wieder gute Aussichten bietet. Wir kommen ja aus dem Tal und gehen der Sonne entgegen.
Das klingt gut. Ich würde gerne zum Abschluss noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das sicher unsere Hörerinnen und Hörer in den Reisebüros ganz besonders interessiert. Du hast unlängst einem Fachmagazin gesagt, dass deiner Auffassung nach die rein prozentbasierten Provisionen, wie sie ja im Moment von allen Veranstaltern angewendet werden, nicht mehr zeitgemäß sind, weil sie aus Sicht der Reisebüros nicht aufwandsadäquat seien. Kannst du das mal ein bisschen erläutern?
Genau, also kurz gesagt, die Prozentvergütung führt dazu, dass niedrigpreisige Reisen nicht kostenadäquat in den Reisebüros verkauft, abgebildet, verwaltet werden können, weil ich auf eine Reise, so eine Städtereise, was auch immer, ein Ticket, was nur 200 Euro bekommen, kostet, vielleicht 20 Euro kriege, da kann ich keinen Finger für krumm machen. Auf der anderen Seite aber hochpreisige Reisen eigentlich über Gebühr entlohnt werden und die Preise dann natürlich über Gebühr auch verteuern. Also 10% auf eine Reise von 3.000 Euro, ja, sind halt 300 Euro mehr. Also unabhängig davon, welcher Aufwand tatsächlich mit der Abwicklung einer solchen Reise im Buchungsprozess durch die Reisebüros, in der Beratung, aber auch bei Reklamationen, bei Krisen, von denen wir es gerade hatten, verbunden ist. So, und deswegen ist meine Überlegung schon seit Jahren, dass man gut beraten wäre, wegzukommen von einer rein prozentorientierten Provision und hinzugehen auf eine Vergütung, die eben den Abwicklungsaufwand in irgendeiner Form berücksichtigt. Das heißt, ich müsste mich von Seiten der Veranstalter mit den Reisebüroverbünden hinsetzen und überlegen, welche Art von Reisen, welche Art von Aufwand verursacht welchen zeitlichen und sonstigen Aufwand bei den Reisemittlern, inklusive Beratung und Reklamation hinterher, und dafür ein Vergütungsmodell on top oder alternativ gestalten. So. Und das würde dazu führen, dass man eben eine sehr günstige Reise, dann ja irgendwie sowas wie eine kleine Städtereise für 280 Euro oder irgendwas, eben nicht mit nur 28% entlohnt bekommt, sondern tatsächlich schaut, was ist
das? 28 Euro meinst du?
Entschuldigung, Euro, ne? Entlohnt bekommen, um mal durchschnittlich 10% zu nehmen. Sondern eben eine angemessenere Vergütung, würde man sagt, das entspricht in etwa den Prozesskosten. Vor vielen Jahren war die Prozesskostenrechnung mal ganz en vogue in der Branche, erinnert sich vielleicht auch noch. Ja. Also TUI und andere, Lufthansa City Center und so, haben intensiv Prozesskostenanalysen gemacht. Halte ich für sehr sinnvoll, das ab und zu mal zu machen und wirklich zu gucken, was kostet denn wirklich ein Prozess, also ein Buchungsprozess. Von der Begrüßung in der Tür, vielleicht dem Anbieten eines Kaffees, bis hin zur Unterstützung, wenn der Koffer verloren geht, der Flug ausgefallen ist und so weiter. So, und diese Prozesskosten, die kann man ja nicht auf den Cent genau, das macht keinen Sinn, aber grob beziffern. Und darauf auch aufbauen, könnten meines Erachtens Provisionsmodelle aufbauen, die das tatsächlich abdecken. Die Prozentvergütung, die man dann ja versucht auch fein zu steuern mit irgendwelchen Superprovisionen, Staffelprovisionen, Wachstumsprovisionen, Malus-Bonus-Regelungen, was man alles in der Branche ja gesehen hat in den letzten 20 Jahren, stößt irgendwo an ihre Grenzen. Gerade wenn es so Marktturbulenzen gibt wie in den letzten Jahren, kann ich keinen Reisemittler mehr mit irgendeiner Bonusprovision gewinnen oder locken oder einen Anreiz bieten, weil dieser Bonus im Markt ja gar nicht mehr erreichbar ist zum Beispiel. Und deswegen, wenn man sagt, wir gucken mal, was ist eigentlich abwicklungskostentechnisch an Aufwand vorhanden und vergüten das mit einer entsprechenden Gewinnmarge natürlich auch, dann kommt man meines Erachtens zu einem faireren System. Ich will nicht sagen, dass das jetzt einfacher ist, als einfach zu sagen, es gibt 10% und on top nochmal maximal 2 oder 3%. Einfacher ist das nicht. Aber ich denke, wir haben große und gute Reisebüroverbünde mit fitten Leuten und wir haben gute Branchenvertreter auf der Veranstalterseite, auch auf der Airliner-Seite. Und da kann man sich sicherlich mal zusammensetzen und mal neue Gedanken, ganz neue Gedanken in diese Richtung vielleicht dann erarbeiten.
Wie groß schätzt du denn auf Seiten der Reiseveranstalter überhaupt die Bereitschaft ein, sich damit auseinanderzusetzen?
Ich glaube, man hat auch so aus Gesprächen erfahren, dass das Bewusstsein noch gar nicht da ist. Also die erstens Bewusstsein, bei vielen ist ja Direktvertrieb ist ohnehin günstiger. Wir brauchen keine Reisebüros mehr. Haben die Großen ja vor Jahren versucht, sind meines Erachtens auf die Nase gefahren, haben Millionen und Milliarden teilweise investiert in den reinen Online-Vertrieb am Reisebüro vorbei und haben gemerkt, in Deutschland zumindest hat der Reisebürovertrieb eine gute Berechtigung. In anderen Märkten ist das anders, da müssen wir dann nicht drauf gucken. Also ich denke, da muss ein Bewusstsein dafür da sein, wie wertvoll dieser Vertriebspartner ist, wie viel Arbeit er auch den Veranstaltern abnimmt, gerade wenn es Probleme gibt, über die wir eben gesprochen haben, und dass diese Arbeit für diesen Vertriebsweg auch sinnvoll vergütet werden muss, dass da wirklich eine Win-Win-Situation, dass da wirklich eine Partnerschaft, eine Wertschöpfungspartnerschaft, wie ich das gerne nenne, also dass man gemeinsam die Wertschöpfung optimiert und erhöht, statt gegeneinander zu arbeiten und feilscht, ob ich jetzt 0,5% mehr oder weniger Provision bekomme oder zahlen muss. Ne? Also ich denke, die Bereitschaft, das muss erstmal noch im Bewusstsein sein, auch das Bewusstsein, dass ja eine hochwertige Reise ja teilweise damit über Gebühr verteuert wird einfach. Meines Erachtens nicht erforderlich. Klar, das Reisebüro sagt, gerne kriege ich 10% auf eine 5.000-Euro-Reise. Ja, ja. Aber der Aufwand ist dann nicht unbedingt 500 Euro wert, muss man fairerweise sagen.
Mhm. Aber würde das nicht auch einen erhöhten Aufwand an Dokumentation der Arbeitsschritte seitens der Reisebüros erfordern?
Ich kann natürlich nicht jede einzelne Buchung in dem tatsächlichen Aufwand abbilden. Aber die Prozesskostenanalyse, über die wir eben kurz sprachen, macht es ja dann im Durchschnitt. Also sie ermittelt ja Durchschnittswerte.
Ja, klar.
Dann, also damals zum Beispiel hat man einfach grob unterteilt in Flugvermittlung oder Flugangebot, Pauschalreiseangebot, Bahn und so weiter, also diese einzelnen Bereiche. Das wäre jetzt zu grob wahrscheinlich, ja. Aber ich kann ja Kategorien bilden. Für Kategorien von Reisen kann ich ja sagen, da ist normalerweise der Aufwand so und so groß. Und wenn dann noch Sondereffekte dazukommen, wie zum Beispiel der Kunde hätte gerne die Reiseunterlagen, aber nicht digital, sondern ein bisschen papiermäßig haben, der Kunde hat ein Problem mit seiner Umbuchung, die Flüge werden gecancelt, es gibt Kofferprobleme, dann kann ich diese Zusatzaufwendungen ja auch pauschaliert natürlich über eine von Kategorien abbilden, also nicht in jeder einzelnen Reise. Im Übrigen, auch da gibt es ja große Veranstalter und führende Manager, die vor Jahren auf irgendwelchen Kongressen immer schon von Blockchain und KI geträumt haben. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber jeder weiß, wer davon geträumt hat. Jedes zweite Wort in seiner Rede war in der künftigen, in einiger Zeit haben wir nur noch Blockchain und KI in der Branche. Das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, oder so haben wir nicht bisher. Aber was ich sagen will, man kann ja auch mit tatsächlich IT-Lösungen, mit intelligenten IT-Lösungen vieles abbilden in dem Bereich. Da muss ich niemanden hinsetzen und per Hand eine Strichliste führen oder sowas und das nachher ausrechnen. Das kann man mit guten IT-Systemen sicherlich machen. Und ich glaube, in dem Bereich ist eine Investition in die IT und auch in die KI sicherlich sehr sinnvoll.
Dann bin ich mal sehr gespannt, ob und wann die Debatte um eine aufwandsgerechte Vergütung tatsächlich Fahrt aufnimmt.
Also da würde ich jetzt keine Prognose mit Jahreszahl abgeben wollen.
Schade.
Das wäre mir dann doch zu gewagt in dem Bereich. Aber das rumort ja schon lange. Und wenn man jetzt die neueren Meldungen von vor ein paar Wochen liest, von einigen Reisebüroverbünden, dann geht das ja in der Denke bei den Reisebüros zumindest schon mal, was die Forderung angeht, in die Richtung.
Wohl wahr. Lieber Thorsten, ich danke dir herzlich für das spannende Gespräch.
Danke auch für die Zeit, Christian, und auf ein nächstes.
Lieber Christian, was gibt es noch für eine Meldung on top hinten raus, die von dir jetzt kommt, wo wir alle mit den Ohren schlackern?
Ja, ich fasse mich diesmal ganz kurz und sage nur ein Wort, Katar. Da gibt es 1000 Themen, über die man sich streiten kann, wobei es natürlich auch ein bisschen wohlfeil ist, wenn sich jetzt hier alle aus sicherer Entfernung über Dinge, die da vor Ort passieren, aufregen und zu Boykott aufrufen, und damit ist dann gemeint, dass sie ihren Fernseher nicht einschalten. Und das kontrastiert doch ganz deutlich zu Aktionen wie der etwa der iranischen Fußballnationalmannschaft, die schlicht und einfach beim Abspielen der Hymne nicht mitgesungen hat und die möglicherweise deshalb erhebliche Strafen auf sich zukommen sehen.
Ja, da zeigt sich, wer mehr Mut hatte oder wer mehr Mut hat, auf jeden Fall. Eigentlich eine ganz unschöne Geschichte, finde ich, komplett diese Weltmeisterschaft. Und irgendwie tut es mir im Herzen weh, dass ein Lieblingssport der Deutschen jetzt so wahnsinnig politisch ist. Aber wir können es nicht ändern und werden sehen, was überhaupt noch dabei rauskommt und wer das alles guckt. Guckst du es denn an? Die WM?
Ja, ich werde es mir schon angucken, weil ich auch nicht glaube, dass es einen großen Effekt hätte, wenn ich es nicht täte.
Da hast du recht. Schauen wir einfach, wie nächste Woche der Stand der Dinge ist, und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Natürlich dann wieder mit uns beiden, mit Christian Schmicke und Sabrina Gander. Bis dahin, alles Gute für Sie.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.